Es war nur ein Tag, zum Beispiel mit dem Le Crocodile, der hat so wunderschön angerichtet, schon klassisch und so, aber mit Pünktchen und mit und das ist mir so geblieben und auch dieses Mustache-Café, das war eher so ein bisschen das war schon ein bisschen orientalisch inspiriert. Die hatten dann dieses Baba Ganoush und Hummus drauf und das war aber vor, was ist das für 27 Jahren jetzt her? Scheiße, ja. Zeit vergeht schnell.
Hallo und herzlich willkommen zum Feinschmecker-Podcast. Mein Name ist Julius Schneider und mein heutiger Gast ist jemand, der nicht nur Restaurants betreibt, die top bewertet sind. Er eröffnet jungen Menschen aus der Gastronomie neue Perspektiven. Ich spreche heute mit dem Schweizer Spitzenkoch Andreas Caminada. Der hat nämlich schon 2015 die Uccellin Foundation gegründet. Und das ist eine ganz besondere Stiftung, denn die ermöglicht es, Stipendiaten für ein paar Monate in die besten Häuser dieser Welt zu kommen. Wir sprechen da auch von Erzeugern, Produzenten, Winzern, Winzerinnen. Und er erzählt uns, warum er diese Stiftung gründete, was ein Aufenthalt vor vielen Jahren in Kanada damit zu tun hat und warum Talent nicht entscheidend ist, um Erfolg in der Gastronomie zu haben. Viel Spaß beim Hören. Ja, lieber Andreas, herzlich willkommen zum Feinschmecker-Podcast.
Danke vielmals, danke für die Einladung.
Also du bist ja Spitzenkoch, du hast verschiedene Restaurants, alle mit Top-Bewertungen, hast viele Mitarbeitende, auch viele Auszubildende. Wie sehr spürst du denn die Krise in diesem Bereich, in der Gastronomie, im Personalwesen?
Ja, es ist wieder besser geworden. Wir haben schon, auch wenn Corona danach, oder ein Jahr danach, haben wir schon gemerkt, dass irgendwie ein Mangel da ist an Leute auf dem Markt. Und aber jetzt hat sich das wieder ganz normalisiert. Es waren vor allem die Service-Mitarbeiter, die ein bisschen, die wir zu wenig hatten, aber sonst. Wir sind eigentlich ziemlich privilegiert, glaube ich, dass wir in der Schweiz sind, weil es gibt viele, es sind ein Hochpreisland, man zahlt gute Löhne in der Schweiz und deswegen haben wir immer wieder Österreicher, Italiener oder auch Deutsche, die halt in die Schweiz kommen möchten. Und das gibt uns wahrscheinlich macht es uns wahrscheinlich ein bisschen einfacher als zum Beispiel die Österreicher oder für die Deutschen, denke ich. Das hilft.
Ja, Leute, ja, und die Sprachbarriere, weil ihr sprecht mehrere Sprachen, das macht es vielleicht auch einfacher, wie du gerade gesagt hast. Aus Frankreich in Italien.
Ja. Ja, und das sind halt die Löhne sind wirklich höher und ich glaube, man kann mehr Geld auf die Seite legen, wenn man in die Schweiz kommt, wenn man diesen Schritt machen möchte. Und das hilft uns sicherlich, Leute zu finden. Und ja. Wir haben genügend Leute und wir haben super Leute und wir sind eigentlich sehr zufrieden, wie unsere Teams zusammengestellt sind.
Ja. Und worüber wir heute vor allem reden möchten, ist was auch in gewisser Weise damit zu tun hat, weil du und deine Frau, ihr habt schon vorausgedacht quasi, um den jungen Leuten der Gastronomie was zu bieten. Und zwar 2015 habt ihr eine Stiftung gegründet, die jungen Leuten in der Gastronomie eine neue Perspektive gibt, die Uccellin Foundation. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, wir haben damals schon das Gefühl gehabt, hey, wir wollen was zurückgeben. Wir haben dann First Now unseren Betrieb aufgebaut, durften verschiedene Auszeichnungen bekommen und irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, hey, wir haben eine Verpflichtung, wir sind jetzt da oben, alle schauen uns auf hoch, wir müssen Sachen machen und Sachen vorantreiben, die vielleicht auch ein bisschen über das Tagesgeschäft rausgeht und deswegen haben wir uns entschieden, auch was zurückzugeben und wollten dann einfach irgendwie unsere Kontakte auch irgendwie nutzen dafür und haben dann das Glück gehabt, hey, am besten gründen wir einen Verein oder vielleicht eine Stiftung, die einfach diese Möglichkeit, diese Türöffner auch ist und zu diesen Kontakten. Also wir haben ja Freunde überall auf der Welt und haben tolle Produzenten auch und dann haben wir das Gefühl gehabt, hey, komm, wir kreieren doch ein Programm, wo wir den Leuten eine Möglichkeit geben, die Welt zu bereisen, die kulinarische Welt zu bereisen. Und dann haben wir diese Stiftung gegründet und sind danach dann auf verschiedene Leute angegangen und die waren alle von Anfang an eigentlich begeistert, waren Teil davon. Also man kann wirklich nach New York zum Daniel Hohm, man kann nach Peru zum Virgilio Martinez, man kann nach Kopenhagen zum Geranium, ins Geranium oder ins Noma. Also man hat Alchemist, also wirklich die besten Top-Restaurants von dieser Welt, stellen wir eigentlich zur Verfügung, wenn jetzt die jungen Leute sich bewerben und auch genommen werden.
Mhm. Und wie kann man sich das vorstellen? Ist das quasi so ein Add-on zur Ausbildung, dass man nochmal den Horizont erweitert? Oder
Wir wollten keine akademische
Ausbildung. Kann sich da bewerben?
Ja, wir wollten eben keine akademische Ausbildung machen, sondern wir wollten wirklich diesen Leuten, die diesen Beruf, diesen Handwerk lieben, ob das jetzt Service-Mitarbeiterin oder eben Gastgeber oder auch eben Koch, denen wollten wir eine Plattform bieten. Und wirklich diese diese Leute, die so fasziniert und so leidenschaftlich hinter diesem Job stehen. Und für die ist dieses Programm eigentlich, und das ist eigentlich für jedermann eigentlich gedacht, also das, oder jede Frau. Man muss einfach nicht, man darf nicht älter sein als 35. Man muss Minimum 5 Jahre Erfahrung haben in der Gastronomie schon, und dann kann man sich eigentlich bewerben. Und das okay. sind keine Kriterien, da nicht genommen zu werden. Es muss einfach ein gutes Bewerbungsschreiben gemacht werden. Es muss ein Motivationsschreiben beigelegt sein. Das ist wichtig, dass das irgendwie uns begeistert und das rüberkommt, diese Leidenschaft oder auch dieses, ja, dass man auch diesen Wunsch halt wirklich äußert, da auf dieses Programm zu gehen. Und dann besteht eigentlich schon eine Chance. Wir machen immer im März und im September sind diese Portale offen, wo man sich bewerben kann. Und es kommen immer so zwischen 80 und 100 Bewerbungen rein. Und von diesen 80 bis 100 Bewerbungen tun wir jedes Mal 10 Leute auswählen. Also 2-mal im Jahr 10 Leute. Das sind 20 Leute pro Jahr, die dieses Programm machen dürfen.
Und du hast Gastronomie gesagt. Also es handelt sich nicht nur um Köche und Köchinnen, sondern auch aus Service-Mitarbeiter sind auch dabei.
Ja, natürlich. Sommeliers? Bei Sommeliers auch, okay. Ja. Wir haben sehr spezifische Programme auch für die Sommeliers oder für die Service-Mitarbeiter. Die können natürlich auch in ihre Restaurants gehen für jeweils einen Monat. Das sind dann 3, die man auswählt, wo halt sie interessiert, wo vielleicht der Service auch anders zelebriert wird und so. Und man kann in eine Bar gehen oder man kann nach London in eine Butter School gehen und so. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Oder wenn jemand einen Wunsch hat, dann, und wir das noch nicht aufgelistet haben, dann probieren wir das trotzdem umzusetzen. Also wir sind da wirklich so wie eine kleine Reiseagentur. Wir probieren jedem Einzelnen so ein maßgeschneidertes Programm zu erstellen. Und danach finanzieren wir das auch. Also es kostet uns meistens so um die 15.000 Euro, so ein Programm. Also es sind dann die ganzen Flüge, die ganzen Unterkünfte, die ganzen Visas und das Sackgeld gibt's auch noch. Und dann sind diese 5,5 Monate eigentlich quasi wie durchgetaktet und durchgeplant. Und eben, wenn man ausgewählt wird, dann kriegt man ein Schreiben oder man wird angerufen und das heißt, hey, schau, du bist gezogen worden für dieses Programm. Und dann schauen wir, wann es passt für Sie oder für den Kandidaten, auf das Programm zu gehen. Meistens dauert dann das vielleicht zwischen 2 und 4 Monate, bis dann halt vielleicht jemand noch die Stelle noch kurz fertig machen kann und dann, bis er dann aufs Programm darf oder kann. Das ist immer relativ flexibel. Es gibt keine fixen Starttage oder so. Das wird auch individuell eigentlich gemacht.
Du hast gerade gesagt, ihr guckt dann, was passt. Ist es dann eher so, dass die Leute in eine ähnliche Richtung gehen, was sie im Betrieb machen? Oder sagt ihr eher, die sollen was ganz anderes machen und einen ganz neuen Blickwinkel auf ihr Metier kriegen?
Ja, wir probieren die schon ein bisschen zu unterstützen und zu mentoren. Und wenn jetzt einer kommt und er arbeitet zum Beispiel in der Schwarzwaldstube und dann will er zum Beispiel zum Alain Ducasse und so zu den klassischeren Chefs zum Beispiel, dann sagen wir schon auch, hey, geh doch noch nach Kopenhagen ins Alchemist oder geh noch nach Peru zum Virgilio Martinez, dass du auf deinen Horizont auch arbeitest, oder? Und aber natürlich sind das Wünsche und man probiert sie aber auch ein bisschen aus der Komfortzone rauszuholen. Und Sachen zu machen, wo wir auch gute Erfahrungen gemacht haben, natürlich.
Du nennst hier so ganz entspannt so die besten Adressen dieser Welt. Ihr habt da angeklopft und die haben sofort gesagt, klingt gut, wir sind auf jeden Fall dabei.
Ja, das sind alles persönliche Leute, die wir schon länger kennen auch. Virgilio ist ein guter Freund oder auch 20er Leute, die da drauf sind. Man in der Kochszene, das ist relativ eine kleine und man trifft sich immer wieder mal bei diesen großen Veranstaltungen und so und das schon über Jahre und deswegen haben wir dann irgendwann mal aufs Glück gehabt, hey, komm, ich glaube, das ist ein perfektes Format und das kostet ja die Chefs auch nicht. Also sie müssen eigentlich nur bereit sein, Leute aufzunehmen und die Stipendien kommen dann für 4 Wochen dorthin und sie müssen auch nichts bezahlen. Also wir zahlen die Unterkunft, wir zahlen das Essen, wir nehmen ihnen eigentlich alles ab. Sie müssen eigentlich nur bereit sein, die Leute aufzunehmen und denen so gut einsetzen im Betrieb, dass die auch wirklich was lernen. Nicht, dass irgendwo im hinteren Kämmerchen da Kräuter zupfen, sondern dass wir wirklich proaktiv auch dabei sind. Aber das ist natürlich auch immer eine persönliche Motivation von jedem Einzelnen, der halt dann auf dem Programm ist, dass er halt auch aktiv da drin ist und mitarbeitet und da wirklich das maximal rausholen möchte. Und dann werden die auch richtig gut eingesetzt, denke ich.
Ja. Und woher kommen eure Stipendiaten? Sind die aus der ganzen Welt oder habt ihr da irgendwo einen Schwerpunkt in der Schweiz oder Deutschland?
Es ist relativ offen. Wir haben sehr viel aus Südamerika eigentlich. Jetzt haben wir von Mexiko, Brasilien, haben wir immer wieder jetzt mal drauf gehabt. Wir haben auch Leute aus Malaysia drauf im Programm gehabt. Wir haben Kolumbianer schon drauf gehabt und an Österreich, Deutschland, Belgien, Holland, Schweiz natürlich, Italien. Also das ist schon Europa, aber es ist auch offen für alle. Also wir sind natürlich, uns gibt es jetzt seit 10 Jahren und ich glaube nicht, dass in Amerika uns jeder kennt in der Gastronomie. Da müssen wir sicherlich noch mehr Arbeit reinstecken, damit man auch wirklich diese Leute auch entdeckt oder sie uns entdecken. Mhm. Aber wir sind immer noch im Aufbau und wir haben gesagt, wir haben ja kein Stress. Wir haben das gemacht aus Überzeugung, weil wir gesagt haben, wir machen was, wir wollen einen sozialen Beitrag leisten, wir wollen was zurückgeben. Und deswegen haben wir was gegründet, was auch nachhaltig sein soll und auch in 10, 50 und in 100 Jahren noch bestehen soll, hoffentlich. Und deswegen haben wir ja keinen Druck oder Stress, dass wir jetzt da die ganze Welt erobern müssen, sondern wir probieren jedes Jahr ein bisschen mehr Leute auf ein Programm zu setzen. Und man merkt auch, dass viele, die schon drauf waren, das auch weiter erzählen und auch weiter empfehlen. Und somit sind die Bewerbungen auch immer besser geworden in den letzten Jahren.
Okay. Ich
habe sehr viele Leute, die auf dem Programm waren, halt auch, dann reisen die eben zu verschiedenen Chefs, da lernen sie gute junge Leute kennen, damit es ein bisschen erzählt über dieses Programm und das steckt dann auch an und die Leute, ja, bewerben sich dann danach auch. Also das ist eigentlich ein gutes Schneeballsystem eigentlich.
Okay, also werden die quasi zu kulinarischen Botschaftern und inspirieren auch andere, sich zu bewerben.
Ja, ich glaube, es ist ein mega cooles Programm. Man hat keine Verpflichtungen grundsätzlich. Man kann, wenn man einfach talentiert, und nicht mal talentiert, wenn man einfach Bock hat, wenn man einfach Lust hat. Okay. Wer ist denn schon ein Talent da draußen? Ich habe mich nicht als Talent gefühlt, als ich mit 20 irgendwie die kulinarische Welt entdeckt habe. Ich hatte einfach Lust. Ich war leidenschaftlich dabei. Ich war Feuer und Flamme für diesen Beruf. Und das ist auch für die gedacht. Wirklich, die einen Traum haben und auch ein bisschen einen Biss haben und vielleicht auch schon 1, 2 Betriebe gesehen haben, für die ist diese Plattform gedacht. Und das ist so, man bewirbt sich, man wird gezogen, man geht aufs Programm, man hat 6 Monate eine grandiose Zeit, man lernt die Länder kennen, die Kulturen, die Küchen, man lernt sehr viele Leute kennen und ich glaube, und dann kommt man zurück, ist nochmal eine Woche hier bei uns im Schloss, macht noch so ein Abschlussprojekt und dann ist eigentlich dieses Programm abgeschlossen, dann kriegen sie noch ein Zertifikat und dann sind die draußen. Die haben keine Verpflichtungen uns gegenüber, null. Die müssen auch, das ist eine reine gemeinnützige Stiftung und das ist ja für die Gastronomie gedacht.
Ja. Ich habe in euren Instagram-Feed geguckt und da sehe ich oft Posts von den Alumni oder den Stagiaires, dass die dann schreiben Final Project für die Foundation.
Ja.
Was hat es damit auf sich? Also haben die dann schon so ein Projekt, so eine Art Abschlussarbeit in dem Betrieb?
Ja, also wir sagen, das Einzige, was ihr machen müsst, ist so, überlegt euch was über eure Reise und ihr müsst ein Produkt entwickeln oder irgendwas, ein Produkt oder eine Arbeit, die
ein Gericht eigentlich eure Reise auch, oder zu tun hat.
Wie?
Ja. Auch ein Gericht oder?
Nee, es sind nicht Gerichte, es sind wirklich Produkte. Zum Beispiel
ein
Kombucha, ein speziellen Kombucha mit speziellen Zutaten, die auch ein bisschen die Reise reflektiert von diesem jeweiligen. Oder zum Beispiel jemand hat ein Brotset gemacht, so ein Starter-Set zum Brot machen, weil er war in der Bäckerei, dann war er in Südamerika beim Rudolfo Guzman und dann hat er da auch fermentierte Sachen gemacht und so und der hat dann so ein Brotkit gemacht. Und dann gab es jemand, jemand hat so Raumdüfte kreiert mit auch spezifischen Zutaten und so. Also die sind da komplett frei und es sind eigentlich gedacht, ist es eigentlich, dass man vielleicht von diesen, jetzt haben wir vielleicht eben, glaube ich, 75 oder 80 Projekte schon gesehen und vielleicht, wenn wir mal ein bisschen Zeit und auch ein bisschen Kapital haben, dann werden wir vielleicht mal das in ein Produkt, in Produkte umwandeln und die vielleicht irgendwo auch verkaufen, wo dann halt auch wieder Geld in die Stiftung reinbringt für den neuen Kandidaten. Das ist eigentlich das Einzige, was sie eigentlich zurückgeben müssen. Ist eigentlich die Idee von einem Projekt, dass man oder ein Produkt, das man vielleicht eventuell verkaufen könnten und dann mit dem wieder Geld generieren würden für die Stiftung. Das ist so ein bisschen dieser Kreislaufgedanke. Aber bis jetzt haben wir noch keine Produkte eigentlich in Großproduktion oder so umgesetzt. Weil wir halt immer noch so sind, dass wir sagen, wir wollen das Geld lieber in die Stipendienten setzen, in die Leute, die sich bewerben, als in Projekte, wo man nicht weiß, ob das auch wirklich dann funktioniert.
Ja. Und wie du schon gesagt hast, es ist ja kein schulisches System mit irgendwelchen Benotungskriterien, wo man das jetzt genau festlegen könnte. Also es ist ja völlig frei, deswegen wahrscheinlich auch schwer zu...
Es sind richtig tolle Projekte darunter und auch Sachen, die wir sagen, hey, das sind coole Produkte, die müssen wir irgendwann mal umsetzen. Aber wir sind noch nicht so weit. Wir müssen wahrscheinlich zuerst mal einen Ort haben, wo wir sagen, hey, da könnten wir mal 10 Produkte platzieren, am Flughafen in Zürich oder wo auch immer. Und wenn wir mal so ein Projekt haben, dann müssen wir einfach mal, auf dieses Investment machen, weil man muss ja dann auch eben Produktionen, Packaging und so, das kostet sehr viel Geld, wenn man das richtig machen möchte. Und deswegen sind wir jetzt immer noch so, dass wir sagen, hey, wir wollen jetzt das Geld nicht ausgeben, wir tun das Geld lieber in die Leute investieren, in die Leute, ja, zurückgeben, oder?
Ja, ja. Wenn sowas losgeht, die fliegen ja nicht direkt nach Peru oder in die USA, wie läuft sowas ab? Also nachdem sie angenommen wurden?
Nachdem sie angenommen wurden, dann wird mal ein Datum fixiert, wo dieses Programm startet, und dann kommen sie zuerst 2 Wochen zu uns. Sie kommen mal daher, sie lernen auch die Antea kennen, sie ist die Geschäftsführerin von der Stiftung, das haben wir auch hier, das Büro. Und dann kriegen sie mal so ein bisschen ein Overview, auch ein bisschen ein Wertekatalog, wo man sagt, hey, was sind die Benimmregeln, was erwarten wir von ihnen, indem dass sie einfach anständig mit den Leuten umgehen und dass sie sich im guten Bild auch präsentieren, wenn sie irgendwo in einem Betrieb sind, oder? Mhm. Und geben ihnen ein paar Werte mit auf den Weg, und danach kriegen sie eine Uniform, dass sie dann, das sind Kochjacken auch mit der Uccellin-Vogel drauf. Und dann kommen sind sie eigentlich bei uns im Betrieb für eine Woche. Dann noch, oder 10 Tage plus minus, sind sie bei uns im Schloss. Also arbeiten sie bei uns im Schloss mit, dann sind sie in der Bäckerei, gehen sie noch 1-2 Tage, dann sind sie im Garten unten, da lernen sie eigentlich uns im Betrieb hier kennen. Und danach fängt dann die Reise an, dann gehen sie entweder, glaube ich, ja, direkt in ein Restaurant. Es kommt ein bisschen darauf an, wie es koordiniert ist. Es ist nicht immer genau gleich, aber es sind sicher immer 3 Restaurants, die man auswählt. Das könnte jetzt zum Beispiel sein, wenn jetzt jemand aus Deutschland kommt, dann würden wir den wahrscheinlich nicht in Europa behalten oder nicht jetzt zwingend in Deutschland oder in der Schweiz. Dann würden wir dem wahrscheinlich sagen, hey komm, geh mal nach Peru, für Chile Martinez zum Beispiel, oder geh nach Santiago de Chile zum Rodolfo Guzman. Danach gehst du vielleicht noch nach New York zum Dan Barber zum Beispiel. Und dann kommst du nach Europa und dann gehst du entweder nach Stockholm oder du gehst nach Kopenhagen oder du gehst nach Brüssel oder Antwerpen, oder dann suchen wir da noch einen tollen Betrieb, zum Beispiel Björn Franzen ist auch nimmt auch immer gerne wieder Leute, und da kann man so, dann hat man so 3 coole Geschichten, oder man geht nach Italien zum Massimo Bottura zum Beispiel, das ist dann individuell auch ein bisschen den Wünschen von den Kandidaten geschuldet, und dann kommen aber noch Produzenten dazwischen, da gibt es zum Beispiel Gärtnereibetriebe, jetzt Bauernbetriebe, da gibt es zum Beispiel eine Außenfarm in Brüssel oder in Belgien, wo man hingehen kann. Das ist mit Sergio Herrmann gekoppelt, weil mit Sergio Herrmann, der supportet das auch schon seit vielen Jahren, weil ich damals ihn als Ambassador noch dazu genommen habe. Und dann hat er auch seine Produzenten noch mit eingeholt und so. Und da kann man eigentlich wirklich auswählen. Oder wenn man jetzt im Service ist zum Beispiel, dann ist wahrscheinlich eine Woche Champagner eingeplant, da kann man zu Dom Perignon gehen, oder man geht vielleicht nach London in eine Butlerschule, oder man kann in einen Bar, zum Barkeeper, in die Bar am Wasser in Zürich ist man dann dort integriert für eine Woche. Es gibt ganz viele coole Sachen. Oder man geht das Pure, der fermentiert sehr vieles und so, also das ist relativ frei. Auch als Service-Mitarbeiter, wenn man interessiert ist in Brot zum Beispiel, weil Brot ist ja auch so, was macht man mit dem Brot im Restaurant? Dann kann man auch zum Bäcker gehen für eine Woche oder 2.
Okay.
Man geht vielleicht zum Sensorik-Seminar nach Wädenswil, wo man halt wirklich über die Sensorik mehr lernt. Oder man macht solche Sachen, die man halt vielleicht im Alltag nicht machen würde. Um wirklich das Know-how und das den Rucksack so zu füllen, dass man vielleicht wirklich einen Rucksack hat, wo einem auch vielleicht eine Starthilfe ist, wenn man in die Selbstständigkeit geht zum Beispiel. Oder wenn man irgendwo Küchenchef wird oder so.
Ja, also das heißt, die bekommen tiefe Einblicke auch teilweise in die Produktion. Du hast die Austern erwähnt, die habe ich auch auf Instagram gesehen. Das heißt, auch Serviceleute schauen mal bei Metzger rein oder bei Sachen, mit denen die sonst keine Berührung haben.
Ja, auf jeden Fall. Oder auch mal Fisch filetieren oder mal zum Fischer gehen oder auch mal, also wenn ich jetzt Service-Mitarbeiter wäre, dann würde ich wahrscheinlich ein klassisches Restaurant nehmen. Ich würde schauen, dass ich vielleicht zum Alibi-Restaurant gehen könnte oder vielleicht noch klassischer, dass man wirklich auch diese Service-Kultur mit diesen Servicewagen und dieses Servieren am Tisch und dieses Kochen am Tisch vielleicht auch, dieses Droschieren am Tisch mit einfügen würde. Ich würde sicherlich zum Bäcker gehen. Ich würde wahrscheinlich vielleicht noch Kaffee was machen. Wir haben verschiedene Kaffeeröstereien, die dabei sind. Man kann aber auch von der Produktion bis zur Kaffeeröstung irgendwas rauswählen. Man kann in die Butterschule gehen, das finde ich super cool. Also da gibt es extrem viele Möglichkeiten eigentlich.
Ja. Das hört sich einem Traum für junge Leute aus der Gastronomie an. Kommt es dann auch vor, dass die, ich sag mal, dann da hängen bleiben in dem Betrieb, wo sie für 6 Monate sind?
Also sie machen schon das Programm fertig, aber viele kriegen ein Jobangebot eigentlich auf dieser Reise. Also da haben viele Leute, die beim Dan Barber schon angefangen zu haben, zu arbeiten, oder dann war jemand da mal, das war eine von den ersten, das war eine Österreicherin, die war auf dem Serviceprogramm, die war dann Chefsommelier in Maimo in Oslo für eine Weile. Also die haben schon die Möglichkeiten, die kriegen auch Jobangebote, wenn sie das möchten natürlich. Weil wir sagen auch, hey, ihr seid frei, die sind nicht verbunden mit uns im Betrieb und die müssen auch nicht zu uns arbeiten kommen danach, wenn sie jetzt unbedingt wollen. dann schauen wir das gerne an, aber es ist nicht irgendwie ein Zwang dort. Wir haben von diesen, glaube ich, 75 Leuten, die jetzt auf dem Programm schon waren, sind 3 Leute bei uns im Betrieb und die anderen sind draußen. Viele haben schon einen Plan, bevor sie das den Programm beginnen oder enden, dann wissen die schon, hey, ich mache mich selbstständig oder ich habe schon eine Küchenchefstelle oder ich gehe irgendwo als Chef-Sommelier und so. Also die leben ihr Leben, wie sie wollen und wenn sie ein Angebot bekommen, dann sollen sie den bitte annehmen, unbedingt.
Ja, und im Vorgespräch hast du mir erzählt, du warst ja selber mal in Kanada, vielleicht liegt da auch der Ursprung deiner Idee. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was ja da passiert ist, was ja schon irgendwie Parallelen hat zu dem, was du heute anbietest.
Ja, das war wirklich so, das haben wir eigentlich genau so, wie mein Erlebnis dort war, haben wir das in dieses Programm eingesetzt. Weil ich bin zuerst nach meiner Kochlehre hier in Largs oben, habe ich einen Sprachaufenthalt gemacht in Vancouver für 3 Monate. Und ich habe dann über einen Homestay-Vater von einem Freund von mir, das war ein Engländer, verheiratet mit einer Schweizerin, mit denen bin ich dann mal zum Dinner. Und da haben die gesagt, hey, komm doch zurück, wir können dir einen Job organisieren und so. Wir haben einen guten Freund, der ist Küchenchef in so einem Golfkurs da irgendwo im Squamish oben. Und da habe ich dann gesagt, hey, cool, ich komme, glaube ich, zurück und arbeite da mal für ein paar Monate. Und dann habe ich dann diesen Job bekommen. Und während der Zeit, wo ich dort am Kochen war, war dieser Homestay-Vater, der David, der war comestible zu der Zeit. Und der hat dann mich auch so in 3 verschiedenen Restaurants probiert unterzubekommen für jeweils einen Tag. Also ich war einen Tag im Mustache Café, ich war einen Tag im Lumière, das war damals ein Spitzenkoch, der French, der Rob Feeney, das war damals so ein großer Koch in Vancouver. Der hatte da das Restaurant Lumière und dann gab es noch den Le Crocodile, auch in Vancouver. Diese 3 Restaurants durfte ich reinschauen jeweils für einen Tag und das hat mir sowas von die Klappen aufgemacht und hat mir so, das hat so einen Motivationsschub in mir ausgelöst, dass ich wie mein Plan hatte fürs Leben. Und ich glaube, es ist schon so, man braucht gar nicht viel, man braucht nur jemanden, der ab und zu mal was aufzeigt oder wo du einfach siehst, wo du denkst, hey, das fasziniert dich und dann bist halt in diesen, dann zieht es dich rein in diesen Bann. Und ich glaube, das sind so diese, ich glaube, das ist das, was schlussendlich auch das Programm ausmacht. Wir sind ein Türöffner, wir schauen, dass die Leute in die tollen Betriebe rein dürfen, die auch und eigentlich sehr kompakt und extrem viel Erlebnis eigentlich da mitgeboten wird in diesen 5,5 Monaten.
Ja.
Ich glaube, das kann ein Leben verändern und ich glaube, das kann motivieren und das kann auch ein bisschen ein Booster sein für die Karriere.
Ja, das ist ja schon super spannend, wie das diese eine Begegnung mit deinem Gastvater das initiiert hat. Das hast du ja wahrscheinlich immer mit dir rumgetragen, diese 3 Restaurants oder dieses Erlebnis, was das bei dir ausgelöst hat.
Jetzt war nur ein Tag, zum Beispiel im Le Crocodile, der war so, der hat so wunderschön angerichtet, schon klassisch und so, aber mit Pünktchen und mit so, und das ist mir so geblieben und auch dieses Mustache Café, das war eher so ein bisschen das war schon ein bisschen orientalisch inspiriert, die hatten dann dieses Baba Ganoush und Hummus drauf und das war aber vor, was ist das, 27 Jahren jetzt, Zeit vergeht schnell, aber das war da für mich faszinierend, oder diese Geschmäcke, diese Kombination und nur ein Tag und ich glaube, das brauchen die jungen Leute und deswegen gibt's dieses Programm.
Ja. Du hast gesagt, es kostet um 15.000 Euro, kostet euch das. Wie finanziert sich das denn?
Ja, wir haben diese Stiftung gegründet. Ich und meine Frau, wir haben mal Stiftungskapital reingegeben als Gründung. Und jetzt tun wir eigentlich von jedem Menü, das wir verkaufen hier im Schloss oder auch in Mammertsberg, im Thurgau, wo auch zu uns gehört, wo ja der Silvia auch mit beteiligt ist, da gibt es auch 2 Franken in die Stiftung und andere Betriebe auch noch. Da kommt was zusammen. Wir machen ein Golfturnier jedes Jahr, wo wir so eine Money Camp Bike Experience auch versteigen. Also es gibt eine Auction am Abend immer.
Okay.
Da haben wir immer sehr gute Einnahmen. Wir machen einmal im Jahr ein Dinner hier im Schloss, wo wir Gästchefs haben. Also dieses Jahr kommen jetzt Björn Franzen und Dominik Renn. Letztes Jahr war Juan Roca und Jan Hartwig da. Das Jahr davor war eben Gagan war schon da, Massimo war schon da. Also die Großen unterstützen das eigentlich auch.
Ja.
Das sind dann so Abende, wo wir auch Tickets verkaufen und diese Tickets gehen dann vollumfänglich in die Stiftung rein. Das machen wir an einem Montagabend. Das ist eine gute Einnahme. Und dann haben wir immer wieder Gönner, die einfach sehen, hey, was da passiert, die sehen, wo das Geld hingeht, die sehen, was für ein Impact das haben kann, die das einfach cool finden, die das einfach unterstützen und mal eine Spende machen, da mal 10.000 Euro, da mal 2.000 Euro und das sind so, das sammelt sich dann zusammen. Also wir sagen eigentlich immer, je mehr Geld, das wir haben, desto mehr Leute können auf dieses Programm. Und ich bin da schon, wenn ich unterwegs bin oder wenn ich eine Anfrage habe für irgendeinen ein Symposium oder irgendein Catering irgendwo für eine große Firma, dann sage ich schon, ich komme schon auch persönlich vorbei, aber dann müsste ich noch halt eine Summe XY in die Stiftung einzahlen.
Okay.
Somit generiere ich einfach, ich muss einfach schauen, dass wir Geld reinholen und somit, ja, jetzt haben wir schon mehr als 75 Leute auf diesem Programm gehabt. Man kann das ausrechnen, das sind schon mehr als 75 mal 105 als 15.000, das gibt dann schon eine gewisse Summe. Das ist mehr als 1 Million Euro, die wir schon eigentlich in den Nachwuchs reingesteckt haben. Und,
investiert, ne?
Investiert. Also, ja, oder einfach ja den Leuten zur Verfügung stellen, genau, und denen eine Karriere zu und die Gastronomie eigentlich näher zu bringen und auch die Gastronomie attraktiver zu machen. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Wir müssen unsere Branche aufwerten. Wir müssen sie attraktiver machen. Natürlich, wir finden, wir, wo drin sind und drinstecken und unseren Traum erfüllen können, wir sind ja super happy, aber es gibt ganz viele Leute da draußen, die vielleicht in einem Betrieb drin sind, wo das Klima nicht so gut ist, wo sich überlegen, die Branche zu verlassen. Und ich glaube, wir müssen Impulse setzen und wir müssen schauen, dass die Leute merken, wie cool das diese Szene ist und wie vernetzt und wie groß und wie man sich eigentlich verwirklichen kann. Und das ist auch ein bisschen die Aufgabe. Und auch die jungen Leute ein bisschen zu motivieren, schon im Kindesalter, also schon mit 12, 13, 14, 15 Jahren, da muss man sie schon abholen und auch aufzeichnen, wie toll die Branche ist. Und das sind auch so Sachen, die wir in Zukunft auch noch mehr machen werden mit der Stiftung.
Ja, Impulse setzen ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, weil man sieht es ja bei dir, was daraus geworden ist. Wer weiß, was aus irgendeinem Impuls aus Peru in 10 Jahren wird. Das kann man jetzt noch gar nicht abschätzen.
Und wir sagen schon immer, das ist ein Programm für Talente, aber das ist eigentlich falsch. Ich will das auch ändern, weil es ist ein Programm für Leute, die einfach Lust haben und die fasziniert sind und leidenschaftlich sind für diesen Beruf. Und ich war ja auch kein Talent. Ich hab den Beruf geliebt und ich war interessiert und ich habe Bücher geschaut und gemacht und getan und habe mich weitergebildet irgendwie über Stunden und das braucht's. Ja. Weil wer kann schon sagen von sich, dass er ein Talent ist? Ich glaube niemand.
Ja. 2015 habt ihr gegründet, 2016 gingen die ersten beiden, ne? Mit 2 habt ihr angefangen, ne?
Ja, genau.
Das heißt, ihr feiert bald 10-Jähriges.
Stimmt.
Ja.
Müssen wir den Hund auf dem Programm haben, das wäre ja toll. Da müssen wir jetzt noch Gas geben und jetzt haben wir gerade die nächsten 10 ausgewählt. Jetzt haben wir gerade die letzte Woche das gemacht. Die werden jetzt wahrscheinlich diese Woche informiert.
Ja.
Ja, es geht immer an und dann haben wir am 1. Dezember oder 2. Dezember haben wir diesen Charity-Dinner dann, das noch reinkommt.
Okay.
Und jetzt machen wir am 14. November machen wir ein Charity-Dinner mit der Tanja Granditz zusammen, die Tanja Granditz aus Basel.
Ja.
2-Sterne-Köchin und 19-Punkte-Köchin. Und sie ist im Stiftungsrat mit rein. Ich wollte damals auch sie mit reinnehmen, weil ich sie super finde, was sie macht und weil sie einfach auch eine sehr soziale Ader hat. Und jetzt machen wir zusammen ein Charity-Dinner. Mhm. Und das wird sicherlich auch einiges reinbringen an Umsatz, wo halt einfach uns noch mehr Programme ermöglichen.
Ja. Das war super interessant. Vielen Dank für deine Einblicke und für die tolle Arbeit der Stiftung.
Danke.
Wir sind ja ein Podcast und deswegen gibt es noch ein kleines Format zum Abschluss. Ich gebe dir jetzt 5 Halbsätze, die du vervollständigen kannst.
Okay, gut.
meine größte Panne im Service.
Oh, meine größte Panne im Service. Oh, da gibt es so viele. Es gibt immer wieder so Pannen, aber das kann man alle beheben grundsätzlich, aber... Was war die größte
Panne? Oder daraus lernen.
Ja, ich meine, die größte Panne, ob es eine Panne war, es war einfach ein Unglück, weil wir hatten einen Stromausfall und dann war halt das ganze Haus oder das ganze Dorf war ohne Strom und das nicht nur für 30 Minuten, sondern für irgendwie 6 Stunden und wir haben dann auch gesagt, shit, was machen wir? Dann haben wir halt die Kerzen aufgestellt und haben dann weitergekocht, was ging und haben die Stimmung reingebracht und das war eigentlich auch schlussendlich ein Erfolg am Abend, weil es gibt Probleme, aber die muss man irgendwie einfach angehen und lösen und es gibt immer irgendwie eine Lösung.
Ja. Das Essen meines Lebens war bisher?
Das Essen meines Lebens? Es gibt ganz viele. Ich habe ja das Privileg, viel zu reisen und viele gute Köche zu besuchen. Aber ich muss schon sagen, weil eben diese Anfangserlebnisse, die sind halt immer noch sehr tief drin. Und das war mit 19, glaube ich, war ich in Montpellier, das Jardin des Sens. Der Garten der Sinne von diesen Purcell-Brüdern, das sind zwei Zwillinge gewesen, die hatten damals gerade 3 Sterne und ich war da zum Essen mit meinem Freund, wir sind da mit unserem kleinen Mitsubishi da hingefahren und haben da gegessen und das war so absolut eindrücklich und das ist immer noch sehr bleibend eigentlich, so das sind diese Erlebnisse.
Ja, witzig, das sagen viele, so ihr erstes Erlebnis von richtig guter Küche, das hat sie so geprägt.
Ja.
In meinem Kühlschrank habe ich immer...
in meinem Kühlschrank habe ich immer sehr viel Gemüse, sehr viel Früchte, immer ein bisschen Aufschnitt, Käse. Natürlich, wir haben jetzt zwei Kinder unterdessen. Das sieht jetzt anders ja. aus als vor 10 Jahren, wenn man Single war. Da war nichts ja. drin. Ja. Und jetzt ist der Kühlschrank eigentlich immer prall gefüllt, weil auch daheim gekocht wird und, wird aufgefüllt jede Woche.
Meine geheime kulinarische Sünde ist?
Meine geheime kulinarische Sünde, also ich liebe so saure Dinge, so saure Haribos und saure Stangen wie heißen die kleinen sauren Dinge von TTT, wie heißen die? Von Trolleys, die Trolleys, die
ja, alles. Ja, ja.
Das ist meine Sünde.
Okay. In 50 Jahren wird die Gastronomie
noch attraktiver sein, noch viel besser als was sie davor war, vor 50 Jahren, und sie wird noch viel besser sein als auch jetzt. Ich glaube, die Gegebenheiten, die Preise, auch wenn man ins Restaurant gehen, werden sicherlich auch steigen und dementsprechend auch die Löhne und die ganzen Umgebungen und auch das Arbeitsklima und das Arbeitsverhältnis und so. Und ich glaube, in 50 Jahren wird das noch viel besser sein als jetzt.
Ja. Glaubst du, dass Roboter irgendwann in der Küche stehen? Also tun sie ja teilweise schon in Kantinen und so, Sachen zusammen rühren.
Ich glaube, die Gastronomie ist ja so breit und da gibt es ja von Großgastronomie bis eben kleinen Restaurants wie jetzt wir. Und ja. ich glaube, wird Platz haben für alles. Und wenn es irgendwelche Prozesse gibt, die man optimieren kann, why not?
Ja.
Finde ich. Ich glaube, natürlich braucht es den Mensch für die Kreativität und für das Ganze. Und das ist immer noch was Emotionales und was sehr Persönliches. Und ich glaube, das kann ein Roboter nie übernehmen. Aber vielleicht gibt es mal Hilfen, die uns unterstützen und die uns helfen, schneller zum Punkt zu kommen. Und why not?
Ja. Alles klar. Ja, vielen Dank für die Einblicke und für die Offenbarung, was du gerne nascht.
Super. Nicht weiter sagen.
Ja, auf gar keinen Fall. Das bleibt im Podcast.
Ja, super.
Alles klar. Also, mach's gut, lieber Andreas.
Ja, danke, bis bald einmal. Ha?
Tschüss.
Tschüss, danke. Ciao. Ciao, Gruß.
Das war der Feinschmecker Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Geschichten rund um Spitzenköchinnen und Spitzenküche findet ihr natürlich im Heft auf feinschmecker.de und in unserem Newsletter.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.